Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin mal gespannt, was da alles auf uns zukommt.
Willkommen zum Staffelfinale von Call for Fiction. Wir reden hier mit Menschen aus der Literatur über diese unwirkliche Realität namens Corona und versuchen sie mit Mitteln der Fiktion etwas besser zu fassen zu kriegen. In den ersten 5 Folgen haben wir uns mit der Exposition der Krise auseinandergesetzt und mit ihrer Dramaturgie. Wir haben eine potenzielle Hauptfigur entworfen, einen wilden Plot gesponnen und versucht, einen Stil für diese Erzählung zu finden. In dieser letzten Folge wollen wir mit dem entstandenen Wust an Ideen, wo jede Folge ein neuer Ansatz war und wir gar nicht den Anspruch erhoben haben, dass Hauptfigur zum Plot passt, die Exposition zum Ende und so weiter, mit diesem Wust wollen wir heute ins Lektorat und ein bisschen aufräumen. Wir, das sind Malte Abraham und mit mir Chris Möller. Hallo Chris.
Hallo Malte.
Du bist nicht nur in den letzten 3 Folgen unseres Podcasts nicht dabei gewesen, sondern du bist auch insgesamt etwas in der Versenkung verschwunden, weil du nämlich dieses Jahr in der Jury für den Deutschen Buchpreis sitzt und ganz unwahrscheinlich viel lesen musst.
Ja, das kann man so sagen.
Ich will dich gar nicht nötigen, Details auszuplaudern aus dem geheimen Juryleben, aber ich möchte von dir wissen, ob du jetzt anders liest unter den gegebenen Umständen und merkst, dass du empfänglicher bist für bestimmte Stoffe oder Stile.
Ja, also ich meine, ich dürfte dir ja natürlich auch gar nichts darüber erzählen, was ich jetzt alles so lese. Was ich sagen kann, es ist viel, es ist wahnsinnig viel. Und wenn du mich fragst, wie ich so lese, kann ich auf jeden Fall sagen, ich bin schneller geworden und ich bin auf jeden Fall auch viel ungnädiger und ungeduldiger geworden. Also seit ich so in meinem Corona-Zimmer sitze, habe ich das Gefühl, dass wenn mir nach 5 Seiten nicht irgendeine Relevanz ins Auge springt, dass ich eigentlich das Gefühl habe, warum zur Hölle wurde dieses Buch überhaupt geschrieben und warum muss ich das lesen? Also meine Toleranzgrenze für was sich wie Zeitverschwendung anfühlt, hat sich exponentiell extrem verschoben.
Also so, je weniger du aus deinem eigenen Leben ziehen kannst, je mehr Zeitverschwendung jeder Tag sowieso schon ist, desto mehr brauchst du aus der Literatur, also Gegenmittel.
Ja, ganz genau. Und andererseits ist es aber eigentlich auch schön, weil bei jeder Seite, die was taugt, bin ich so froh, irgendwo anders sein zu können als an meinem eigenen Schreibtisch. Und das ist ja auch ein bisschen, was wir hier in den letzten Wochen versucht haben, ernst zu nehmen, irgendwo anders sein zu können.
Rauskommen, ja.
Ja, rauskommen. Ja, eine Sache, die mich heute besonders interessiert, ehrlich gesagt, wo ich mit dir hier sitze, ist die Frage, ob du heute anders aufgeregt bist als bei den vergangenen Folgen. Denn du, Malte, bist ja selber Autor und kennst so dieses Gefühl von finale Folge. Also den Deckel drauf machen, irgendwas in die Schublade legen, das letzte Komma gesetzt haben, so. Und dann fertig und in fremde Hände geben. Und jetzt wirst du heute mit einem waschechten Lektor konfrontiert. Und ich frage mich, was überwiegt? Die Vorfreude oder die Angst vor diesem Mann?
Also ich kann das verstehen, dass für viele sich das so ein bisschen anfühlt, wie in der Schule an die Tafel gerufen zu werden. Aber für mich ist das eigentlich immer so ein Höhepunkt, etwas zu finalisieren, so einen Abschluss zu finden damit und vor allem es eben in die Hände von jemand anderem zu geben, weil dann das erste Mal jemand anderes diesen Text betritt, in dem man so lange sich alleine aufgehalten hat. Ne? Da kommt jemand rein, guckt, ob die Wände stehen und halten, ob die Tapete sich wählt, welche Muster sich wo wiederfinden. Und später wird kaum jemand noch mal so tief in den Text einsteigen, wie derjenige, der darin versucht, Fehler zu finden oder weitere Potenziale zu erschließen. Deswegen bin ich da immer sehr dankbar, wenn es dazu kommt und auch glücklich darüber aufzuräumen und aus dieser einsamen Tätigkeit, die Literatur ja sein kann, auch so einen Weg rauszufinden, weil das für mich ist Literatur auch ein Weg, um mit Leuten in Kontakt zu kommen, ins Gespräch zu kommen. Und da sind Lektoren ja von Berufswegen schon die Menschen, könnte man sagen, mit den größten Ohren. Und desto mehr freue ich mich auch, dass wir mit unserem Podcast heute rauskommen und auf einen Lektor treffen, der für mich eine ganz besondere Figur in dem Literaturbetrieb ist. Vielleicht magst du ihn kurz vorstellen.
Ja, du hast da schon eine perfekte Brücke geschlagen eigentlich, weil er ist ein Mann, der eigentlich sozusagen wie auf keiner Literaturparty fehlen darf, weil er genau dieses kluge und kritische Köpfchen ist, das du dir als Gegenspieler suchst. Und der in den letzten Jahren nicht nur als Lektor beim Hansa Verlag in München auf sich aufmerksam gemacht hat, sondern der eigentlich schon seiner ganzen Karriere Formate mitgestaltet hat, in denen Literatur gefeiert wird und eben nach draußen kommt. Er hat nämlich bei seinem Studium in Hildesheim die Zeitschrift Bellatrice mit herausgebracht und das Festival, Literaturfestival Prosa Nova mitgeleitet. Und er war uns trendmäßig auch einen großen Schritt voraus, denn er hat schon einen Podcast gemacht, bevor wir hier diesen gemacht haben. Seine Stimme kann man regelmäßig hören bei Hansa Rauschen. Und es gibt noch eine Besonderheit über ihn, denn vor einigen Jahren wurde gleich eine ganze Feuilleton-Debatte nach ihm benannt, die Florian-Kessler-Debatte, dem es um nichts mehr als die Relevanz von Schreibschultexten und Arzt- und TennisspielerInnen-Töchtern ging. Und deswegen bin ich besonders gespannt, wie streng er heute mit unseren Ideen ins Gericht gehen wird.
Dann lass uns doch mal versuchen, seine Stimme in diesen Podcast zu holen und ihn anrufen. Ja, hallo Florian.
Hallo.
Sehr schön, dass wir dich in der Leitung haben. Du bist ja im Lektorat und da schließt sich für mich direkt die Frage an, ist Lektorat und Literatur eigentlich etwas für dich, um mit Menschen in Kontakt zu treten oder eher eine Möglichkeit, um etwas von der Welt zu erfahren, ohne mit vielen Leuten in Kontakt treten zu müssen?
Nein, das ist für mich gar nicht der Fall letzteres. Ehrlich gesagt bin ich viel zu kommunikativ für echtes Lektorat. Ich mag das ziemlich gerne, die Leute dahinter kennenzulernen, zu sehen, was die machen, was die wollen. Und glaube, dass das auch ein allgemeiner Trend ist. Früher gab es, glaube ich, viel mehr diesen Typus der Lektorin oder des Lektors, die so richtig im Kämmerlein sitzt und da sehr wenig Post hineinbekommt und daraus dann Bücher generiert. Heute funktioniert das irgendwie anders und kommunikativer.
Was ist denn für dich jetzt anders durch die Corona-Krise?
Es gab vor allem die große Veränderung, dass die Agenturen erstmal ein bisschen langsamer und ruhiger wurden, weil die Verlage natürlich vorsichtiger wurden und es da nicht so mörderische, schreckliche Auktionsversuche und so weiter gab, weil alle dachten, oh Gott, was wird jetzt passieren? Und ganz kurz vor der Apokalypse kauft man dann halt doch nicht für sehr viel Geld Bücher ein.
Aber dann erwischen wir dich ja vielleicht am perfekten Zeitpunkt, weil wir wollen heute ja sozusagen auch ein Thema und einen Roman bei dir pitchen. Also was die Agenturen nicht geliefert haben, liefern wir heute bei dir. Und du hast dich durchgehört durch unsere letzten 5 Folgen und wir kommen jetzt quasi heute zu dir als 5-köpfiges AutorInnen-Monster mit wahnsinnig vielen Ideen und wollen dich als betreuenden Lektor. Wie gehst du daran, wenn du so einen Wust von Ideen vorgesetzt bekommst, wie wir ihn jetzt mitbringen?
Also erstmal freue ich mich einfach nur, weil das echt das sind ja eh wahnsinnig schöne Folgen und dann ist es auch so unglaublich tolle Ideenarbeit und ehrlich gesagt ist das tatsächlich was, was vielleicht in letzter Zeit dann etwas brach lag. Es gab dann irgendwelche aufgeregten Feuilleton-Debatten und Reden darüber, wie jetzt die Kultur sich verändern könnte, wie die Literatur sich verändern könnte und so weiter. Aber ihr habt irgendwie total die pragmatische Feldarbeit geleistet und seid echt einfach losgegangen und habt mit Leuten darüber geredet, total konkret. Und deswegen war das eine wahnsinnige Freude, sich das überhaupt erstmal anzuhören und anzugucken. Und wie ich da jetzt rangehen würde, ist, dass ich das erstmal wie so Extensions empfunden habe. Das war eine völlige Erweiterung, dass man auf so viele verschiedene Arten überhaupt darüber nachdenken kann, was gerade interessante Ästhetik sein könnte. Ehrlich gesagt hat man das auch im Verlag gar nicht so oft, sowas. Und habt ihr, wie so oft, mal wieder herrlich gemacht.
Sehr schön. Das heißt, das knallharte Lektorat bei Florian Kessler fängt mit etwas Honig ums Maul an. Und wir wollen heute mit dir zusammen so ein bisschen sortieren, Fäden zusammenführen, Cherries picken und Darlings kicken. Was kann drin bleiben, was muss raus und was fehlt vielleicht noch für den großen Corona-Roman? Wie würdest du jetzt direkt mit uns konkret einsteigen?
Ja, kill your darlings, kill your darlings, kill your darlings. Das ist die einzige Regel, die wirklich zählt, glaube ich. Denn wenn wir wirklich was Tolles wollen, müssen wir hart vorgehen. Das ist vollkommen klar. Das ganze Spiel besteht ja nicht daraus, dass man irgendwie so generisch versucht, immer nur das nächste Buch aufs Fließband zu legen. Das gibt's natürlich wahnsinnig viel, das ist ganz klar. So entstehen die allermeisten Bücher, dass es irgendwelchen Regeln folgt und so. Aber ich glaube, wir suchen ja hier gerade was ganz anderes. Wir denken wirklich darüber nach, was wäre jetzt die Sache, die alles auf den Punkt bringt, die diese Krise, die überhaupt das System, die irgendwie vielleicht so ein bisschen so den Weltgeist verkörpert. Und ich glaube, da muss man erstmal unbarmherzig sein gegen alle Ideen, die einem konventionell oder irgendwie eben nach Genre auch nur etwas riechen können. Und das sind oft sehr verführerische Ideen, weil die irgendwie nach Kategorien, nach Schubladen funktionieren. Aber das wird's nicht sein. Die nächste große Sache kommt natürlich nicht aus einer Schublade.
Das stimmt. Und das schließt auch direkt mit der Frage eigentlich an, wollen wir eigentlich etwas erzählen über die Krise in diesem sogenannten, in großen Anführungszeichen stehenden Corona-Roman, oder wollen wir mittels der Krise etwas anderes erzählen? Also die Frage vielleicht nach dem Thema. Was hast du da aus den letzten 5 Folgen für den, sagen wir mal, den spannendsten Punkt für dich mitgenommen? Wir müssen uns ja auf einen einigen.
Genau, das pendelte ja immer ganz stark hin und her. Beides kam immer wieder, dass man wirklich die Krise verkörpern wollte und dass man dann wieder davon wegsprang. In der letzten Folge mit Wiebke Poromka, die hat es dann sehr, sehr schön gesagt, dass sie eigentlich Furcht davor verspürte, was passiert, wenn man das jetzt einfach nur darstellt. Und sie sagte dann ganz klar, Dokumentation haben wir genug. Das ist eh das, was uns total überwölbt. Wir müssen auf jeden Fall zur anderen Seite durchbrechen. Ich glaube, darum ging es immer wieder in den Folgen. Und das ist, glaube ich, wirklich die große Kunst. Und um das klar zu sagen, der große Corona-Roman wird eben kein Roman sein, der den Untertitel haben wird, der Corona-Roman. Denn das ist irgendwie schrecklich. Das ist, keine Ahnung, das ist der beste Roman über die UNO ist halt auch nicht ein Roman, der einfach sagt, ich schreibe einen Roman über die UNO oder dergleichen. Das wird niemals einfach so an den Hörnern zu packen sein, sondern es geht immer darum, in der Seitenbewegung den überraschenden nächsten Move zu entwickeln. Und das muss wirklich ein unerwarteter sein. Es geht darum, hier Unerwartbarkeit zu entwickeln.
Und hast du in den Folgen, die du bisher gehört hast, diese Unerwartbarkeit an einer konkreten Stelle besonders schön ausformuliert gefunden? Weil eigentlich waren alle Texte ja von Corona weggedreht. Es gab Sachen, die auch was mit Corona zu tun haben, so wie zum Beispiel dieser Spargelwahnsinn, der für Juan ein riesengroßes Thema war, der aber auch ja nicht direkt die Geschichte dieses Virus erzählt. Gab es da so einen Moment für dich drin, bei dem du ansetzen würdest, um mit uns jetzt in den Text einzusteigen?
Ja, ich fand das ganz interessant. Ich fand in den ersten Folgen, als es wirklich noch sehr grundsätzlich ja zur Sache ging, mit Juan Guse und dann mit Chayla Ilk, da war das ganz stark, dass ja sehr, sehr grundsätzlich darüber geredet wurde, wie man überhaupt Komplexität verarbeitet. Danach kam dann ja so die Gegenwolte eigentlich mit den großen Plottern, die sehr, sehr handwerklich rangegangen sind mit euch zusammen und gesagt haben, so und so kann man überhaupt eine Figur bauen, so und so kann man jetzt überhaupt einen ganz konkreten Plot, eine ganz konkrete Handlung bauen. Und nur aus dieser Betrachtungsweise, ich fand alle Folgen toll und interessant, aber aus dieser Betrachtungsweise würde ich erstmal am Anfang bleiben, an dieser großen Idee. Juan sprach dann von der Gleichzeitigkeit von Kaputtheit und Normalität. Das ist erstmal ein sehr abstrakter Satz, aber wie man das überhaupt darstellen kann, wie man überhaupt etwas erstmal auf den ersten Blick total Undarstellbares in Form pressen kann. Ich glaube, dafür müsste man einen Move finden. In Juans Folge gab es dann auch diese Idee, das fand ich ganz lustig, dass er dann als sowas eigentlich Illusorisches sagte, so etwas wie ein Sweatshop, aber in Köln, dass so alles seltsam zusammenkommt. Dann habe ich gedacht, wahrscheinlich gibt es ja Sweatshops in Köln. Das ist, liegt ja alles eigentlich so vor uns. Man muss jetzt nur irgendwie gucken, wo das wirklich Überraschende und wirklich Seltsame, das sehr, sehr viel erzählt und aber auch wieder was erzählt, was uns nicht gleich total plausibel erscheint, wo man das genau auffinden kann.
Ja, das ist ja auch eigentlich der springende Punkt gewesen in dieser Folge mit Juan, dass er gesagt hat, die Gleichzeitigkeit von Kaputtheit und Normalität ist immer schon da. Und Aufgabe dieses Romans wäre, das sichtbar zu machen und nicht zu sagen, erst seit Corona gibt es das, sondern all diese Absurditäten liegen immer schon in der Realität nebeneinander. Und das ist auch sozusagen das Dystopische.
Ja, ganz genau. Sichtbarmachung ist da ja auch ein Punkt, über den ihr halt auch mehrfach gesprochen habt, was ich auch sehr gut fand. Und was ja überhaupt gerade ein großes, interessantes Anliegen von Gegenwartsliteratur ist, das ist ja ganz klar, dass es da eine bestimmte Agenda gibt, die vor Jahrzehnten stilpolitisch und themenpolitisch gar nicht so angedacht war, dass immer neue Milieus, neue Schicksale, neue Biografien, neue Minderheitspolitiken und so weiter sichtbar gemacht werden. Und ich hatte das Gefühl, das wurde jetzt eigentlich so übertragen, dass man gesagt hat, wie können wir das Gefühl, aber auch die Problematik und vielleicht auch die Opfer dieser medizinischen Krise, wie können wir die sichtbar machen? Und ich habe dann gedacht, dass man total stark darüber nachdenken müsste, dass man eben nicht wie ein Sozialdemokrat jetzt denkt, ich weiß es eigentlich, wer die Opfer sind, ich kann die benennen, ich kann die auffinden, ich kann diesen Sweatshop finden, sondern das wird halt ein Freak-Event sein, das wird ein Sweatshop sein, von dem wir noch gar nichts richtig ahnen können, das wird höchstwahrscheinlich eine Autorin oder ein Autor sein, mit einer Thematik, mit einem Thema, das uns das Ganze aus einer Perspektive entgegenbringt, mit der wir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht richtig rechnen können. Das müsste von einer ganz anderen Seite herkommen. Vielleicht ist das auch kein europäischer Mittelklasse-Roman, könnte ich mir ganz gut vorstellen.
Der Roman, den du beschreibst mit dem Sweatshop in Köln, von dem wir noch gar nicht ahnen, was für Protagonistinnen und so darin vorkommen, den erwarte ich auch sehnlich, aber da müssen wir, glaube ich, auch in einer ganz passiven Haltung bleiben und hoffen und die Daumen drücken, dass der kommt. Lass uns mal an unser Skript gucken. Mhm. Hast du so eine Situation, eine Figur, einen Gedanken, wo du sagst, das ist relativ konkret, darauf kann man aufbauen?
Ich fand das sehr, sehr schön in der Folge von Niklas Hoffmann, der echt total aus einem tollen Handwerk kommt, der so richtig aus dem Writers Room für Serien und so weiter. Und der so sehr, sehr pragmatische Ideen erstmal hatte, wie man eine Figur überhaupt toll bekommen kann in ihrem wichtigsten Moment, wie man sie in Entwicklung darstellen kann und so weiter. Wenn das jetzt einfach nur die Idee wäre für den Corona-Roman, wäre das sehr langweilig. Aber bei ihm kriegte das dann so etwas total Obsessives, Mythisches in dieser Idee dieser Figur, die viel zu viel anquatscht, die so völlig drüber ist, die eigentlich schon ja wie so eine neue mythologische Figur fast schon erscheint, weil sie so zu viel Körperkontakt sucht in einer Zeit, die keinen Kontakt mehr möchte. Und das fand ich ganz toll, dass ich hatte da das Gefühl und den Gedanken, dass wir gerade nach Figuren suchen, aber auch nach Themen, nach einem Plot, der in allem eigentlich zu viel wollen wird. Das ist irgendwie eine Zeit der Extreme. Dieser Sweatshop in Köln ist vielleicht auch so eine Idee, dass das eben nicht irgendein Ort der Normalität ist, sondern ein besonders krasser Ort. Und ich fand immer toll, wenn die handwerklichen Ideen plötzlich dazu übergingen, wahnsinnig extremistisch zu werden. Und das fand ich sehr gut in dieser heftigen Form des Nahkampf-Anquatschers, wo ich da dachte, wow, okay, das ist jetzt viel krasser als nur irgendwie so ein komisches Borkendrama um irgend so einen Boris Johnson, der ein bisschen Schnupfen hat oder sowas. Bei Charla Ilk gab es ja sozusagen genau entgegengesetzt so eine Idee, dass sie sagt, sie macht erstmal so eine richtige, eigentlich eine globale Beschreibung der Klassengesellschaft und guckt sich genau an, wie viele Schicksale sind getroffen. Und dann kommt sie letztlich, würde ich sagen, auf so eine sehr schöne Idee davon, dass es so etwas geben müsste wie einen Chor der Verschiedenen, dass viele verschiedene Stimmen durcheinander sprechen. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Idee. Auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, das ist auch eine Idee, die jetzt tatsächlich schon mehrere Wochen alt ist, als wir noch überhaupt so ruhig blicken konnten. Und ich in meiner Wahrnehmung dieses Jahres, das glaube ich, irgendwie noch weiter eskalieren wird, weil die Krise ist noch lange nicht vorbei und wir reden hier gerade darüber, wie Kunst reagieren kann auf eine massive Krise der Öffentlichkeit. Ich glaube, dass da noch viel, viel mehr Emotion und Heftigkeit reingepresst wird. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass eigentlich Texte, die darauf angemessen reagieren würden, irgendwie zerrissener, wilder, aggressiver, härter in die Gegenwart reingrätschen würden. Das wird kein Kunstwerk werden, das man ruhig zum Kaffee lesen kann, glaube ich.
Also sozusagen wie strukturanalog zu der Krise. Also dass die Idee von dir ist, dass es spiegelbildlich funktioniert zu der Krise im Gegensatz zu wie ein Kontrapunkt zu der Realität.
Ja, ich hätte die Vermutung, dass Form, darüber hat ja auch Wiebke Poromka gesprochen, dass es natürlich immer viele, viele verschiedene formale und stilistische Antworten gibt, die auf ganz unterschiedliche Art mit dem Inhalt zu tun haben können. Aber ich hätte gleichzeitig schon die Vorstellung, dass verschiedene Zeitalter und verschiedene Ideologien und auch verschiedene Konstellationen, diskursive Konstellationen, dass die immer ganz stark ansprechen auf bestimmte stilistische Ausformungen. Es gibt ja über die 20er Jahre diese Studie Verhaltenslehren der Kälte, wo beschrieben wird, wie sich die Schriftsteller wappnen, wie die viel härter in ihren Inhalten werden, alles in der auseinanderreißenden Republik weiter von sich weghalten und aber auch einen immer kälteren Stil kultivieren. Das wäre jetzt gerade eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass alles noch viel heißer wird, dass es irgendwie überschäumt, dass sehr, sehr aggressive Texte entstehen. Mit Wiebke habt ihr ja auch geredet über so einen Roman wie Tausend Serpentinen Angst. Das ist ja auch ein ganz, ganz unendlich emotionaler Text, der über Politik erzählt, wie er irgendwann in den 90ern in Deutschland völlig undenkbar gewesen wäre.
Vielleicht ist das ja die erste Stelle, an der wir uns festlegen können gemeinsam. So wir als AutorInnen stellvertretend für die letzten Folgen. Mit Frage an dich als Lektor, welchen Stil sollen wir weiter verfolgen? Sollen wir in das nüchterne Virologensprech oder sollen wir den Faden von Wiebke Promka folgen und ihre Hinweise ernst nehmen und eigentlich mehr Sinnlichkeit in die Sprache nehmen? Oder was sie auch vorgeschlagen hat, ist ja, dass sie eigentlich sieht, dass diese Geschichte mit einem großen Witz erzählt werden muss. Also welchen Ton schlagen wir an? Was ist dein Ratschlag, damit wir uns auf das erste Handfeste einigen können?
Mir ist gerade nicht nach Witz zumute. Ich muss wirklich sagen, Witz, aber gleichzeitig auch die Sprache der Wissenschaft selbst. Mit Witz haben wir selber geantwortet. Die andere Sprache tritt uns tatsächlich entgegen und es ist unglaublich schwer und es ist auch eigentlich ein sehr durchgespieltes Spiel, die Wissenschaftssprache oder auch die Sprache der Medien einfach nur zu spiegeln. Mir scheint schon, dass es gerade um was anderes geht und meine Hauptbeobachtung, die ich dem eben entgegenstellen würde, was hier oft vorkam, ist schon, dass wir es vor allem mit unglaublichen Emotionen zu tun haben, dass da draußen viele Ängste sind, und bestimmt auch viel Wärme. Und deswegen würde ich mir einen Roman wünschen, dessen Stil ich vor allem als expressiv beschreiben würde. Das kam auch immer wieder vor. Das war bei Niklas Hoffmann ganz, ganz stark, wenn er wirklich versucht hat, diese Figuren möglichst heftig zu fassen, wenn er wirklich krasse Figuren entwickeln wollte. Und bei Katharina Hartwell ist das natürlich auch in diesen diabolischen Ideen der eingemauerten Familie und so weiter, wo sie das immer noch eine Schraube weiter dreht, wie man einen Plot überhaupt so verstärken kann, dass es wirklich nicht mehr schön ist, was da passiert. Da war das, fand ich, oft möglich. Und ich würde mir jetzt fast wünschen, dass der Text nahezu zerreißt. Ich glaube, das werden nahezu manifestartige Romane werden. Das werden sehr, sehr heißblütige oder sehr, sehr heftige, sehr emotionale Texte sein.
Und das ist ja eigentlich schon die erste Entscheidung gegen so eine depersonalisierte Erzählweise mit einem Chor, das ja auch eine Idee war von Juan Guse und Charles Ilk. Ist das etwas, worauf wir uns einigen können?
Darauf können wir uns einigen, das unterschreibe ich. Vielleicht widerspricht das auch gar nicht so dem, was Juan Guse und Chila Ilk gesagt haben. Ich stelle mir das ein bisschen vor wie eine einzelne Figur in so einem Kabinett von Juan Guse, die eben ganz, ganz stark nach vorne tritt, weil ich nämlich beim anderen ein bisschen die Gefahr sehe, dass das so eine Standardantwort darauf werden kann, dass man sagt, wow, die Wirklichkeit ist aber komplex. Jetzt setzen wir ganz viele Figuren nebeneinander. Das kann dann immer so ein Pseudo Alejandro Iñárritu 21 Gramm werden, was man irgendwie auf jede Krise und jedes Problem, egal ob Finanzkapitalismus oder Corona-Krise oder dass die Welt halt einfach sehr schwierig ist und alle Leute sich über sieben Ecken kennen, immer kann man sagen, wir müssen es aufsplittern und müssen irgendwie kompliziert chorisch arbeiten und können keine Gleichzeitigkeit haben. Mir scheint das nicht die Eigenart dieser Krise zu treffen, wo ich das Gefühl habe, wow, da passiert gerade an jeder einzelnen Stelle, in jedem einzelnen Haushalt so viel, dass ich größere Lust darauf hätte, das diabolisch auszuleuchten, wie du es gerade gesagt hast, und sehr tief in eine Figur hineinzuspringen.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es dir ja auch weniger darum, so das allgemeinste Gefühl einzufangen, das sich jetzt sozusagen mindestens in den nationalen Grenzen, aber eigentlich sozusagen über alle Länder, die Quarantäneerfahrung haben, sozusagen ähnelt, einzufangen, sondern es geht dir ja auch eben um diese ganz singuläre Erzählung einer Figur in einem Sweatshop in Köln, den man sich noch gar nicht vorstellen kann, dass sich sozusagen in der zersplittert einige andere Erfahrungen vielleicht wiederfinden, aber vor allem um eine sehr singuläre Erzählung, die raussticht aus den Erfahrungen, die man jetzt konkret gemacht hat als Menschheit, um mal ganz hochzugreifen.
Ja, ich würde wirklich so ein Pars pro Toto wollen und ich würde fast auch darauf wetten. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, ich fände, es wäre schon eine sehr abgeschmackte Buchindustrie, wenn jetzt einfach so im Frühjahr 21 der nächste Jonathan Franzen an sieben Schicksalen in vier Kontinenten so schön systematisch und angenehm darstellt, wie das eigentlich für alle war. Das Das ist ja wie jetzt schon jede Woche die große Spiegelreportage von 17 Autorinnen und Autoren. Das glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube, das wird ein einziges Schicksal sein, an dem uns ganz viel klar werden wird. Und es ist ein Schicksal, das wir höchstwahrscheinlich uns gerade gar nicht vorstellen können. Aber wir können jetzt natürlich drüber nachdenken, in welche Rolle, in welche Richtung das sein könnte. Und da ist für mich eine schöne Galionsfigur gewesen, diese Idee des Sweatshops in Köln.
Ja, wir haben ja auch sozusagen, unabhängig von dem Sweatshop, an dem du dich so festbeißt, mindestens zwei eigentlich konkrete Figuren entworfen, die auch in einem Mikrokosmos das Große miterzählen. Das ist unsere paranoide Paula gewesen mit der Hausgemeinschaft, die Katharina Hartwell mitentworfen hat in der Plotfolge. Und wir nennen sie mittlerweile liebevoll Knöllchen-Karin, die wir gemeinsam mit Niklas Hoffmann entwickelt haben in der Figurenfolge. Also eine Politesse, die unangenehm nahe kommt. Das sind ja eigentlich zwei Sachen aus unserem Sammelsurium. Auch da können wir uns eigentlich sehr konkret entscheiden, welcher Entwurf davon interessanter ist. Oder ob wir die kombinieren können, diese Ideen.
Ich glaube, dass man die schon kombinieren kann, dass das zusammenkommen kann. Und ich würde jetzt aber noch eine dritte Sache dazu holen wollen, weil mir ganz stark auffällt, wenn wir reden im Verlag, wenn wir überhaupt über Bücher nachdenken, dann gibt es ja noch eine entscheidende Komponente, die jetzt gar nicht vorkam. Und das ist immer wieder Autorschaft. Das ist, wer schreibt eigentlich, was ganz Unheiliges ist, weil das natürlich eine wahnsinnige Vermarktung von Autorinszenierungen ist, was aber auch was Wichtiges und Gutes ist, weil es ja vielfach auch darum geht, dass eben auch andere Perspektiven dazukommen können, andere Biografien, andere Erfahrungen. Und das ist was mir ein bisschen ausgespart vorkam in diesem Roman. Und mich würde sehr interessieren, wer diese Geschichten, die du gerade beschrieben hast, die da zusammenkommen, überhaupt schreibt. Und das sollte jemand sein, der mir nicht naheliegend wäre. Das wäre mir sehr wichtig. Denn ich hatte das Gefühl, wir hatten eine unglaubliche Inflation in den letzten Monaten in einer, in Anführungszeichen, westlichen Öffentlichkeit von Stimmen, die wahnsinnig viel über sich selber sprechen konnten. Das ist bereits quasi abgefrühstückt. Ein bisschen sind die Leute sozusagen halb eingemauert bereits, weil all diese Konflikte waren schon in irgendwelchen Zeitmagazin-Geschichten und so weiter. Und mich würde deswegen unglaublich interessieren, eine Autorin oder einen Autor zu finden, der eine ganz, ganz andere Wirklichkeitsausschnitt überhaupt mitbringen kann.
Das finde ich interessant, dass du darauf kommst, Florian, weil du in dieser nach dir benannten Kessler-Debatte eben gefordert hast, lassen Sie mich durch, ich bin Arzt, so war die Überschrift, dass diese Reproduktion der immer gleichen Eliten an Schreibschulen nicht günstig ist und dich eingesetzt für so ein erweitertes Einzugsgebiet von Literatur. Ne, dass Menschen mit einer anderen Herkunft, Geschlecht oder sexuellen Orientierung eben zu wenig Vertretung finden. Und jetzt entsteht ja eigentlich in dieser Krise, könnte man sagen, oder so hast du es, habe ich gerade dich auch verstanden, eine neue Gruppe von neuen Vernachlässigten, von Kassierern, Bauarbeitern, Alten, Krankenpersonal und damit eigentlich dann auch Ärzten in letzter Konsequenz. Und die Frage an dich ist jetzt sozusagen, brauchen wir wieder mehr Arztkinder an den Schreibschulen? Und ist das die Perspektive sozusagen von Leuten, die zu kurz kommt? Wenn wir mit Katharina Hartwell darüber geredet haben, hat sie auch gesagt, wir haben jetzt gerade eine Situation, in der wir eigentlich selber in einem paranoiden Stadium sind, dass wir sagen, es gibt da draußen irgendwo den Virus, aber wir erleben ihn nicht. Aber die, die ihn erleben, das ist ja eine sehr andere Situation, die du eingefordert hast, eine andere Position, die ihn erleben, das sind eben die Ärzte oder dann in späterer Generation die Arztkinder wieder.
Das hatte ich mir noch nicht überlegt. Das ist eine sehr schöne Wolte des Ganzen, ohne darüber lachen zu wollen, dass da draußen ja wirklich gerade Leute sind, die total in sehr mutigen und sehr aufopferungsvollen Situationen sind, war das bei mir natürlich eigentlich, war der Arztsohn-Marker ja nur, sollte nur stehen für ein 80er, 90er westdeutsches biografisches Puzzleteil, das viele, viele Leute um mich herum hatten und auch haben und das eben diesen ganzen Kulturmilieu so vielfach ausmacht, dass man darüber mal dann schnell nachdenken kann, was eigentlich noch dazukommen könnte. Aber du hast natürlich völlig recht. Das ist eine sehr, sehr schöne Idee, dass wir eigentlich uns alle selbst ja auch die größten Exoten sind und dass wir uns selber auch völlig fremd sind in unseren Klassenlagen und in unserem Bewusstsein. Und dafür gibt es ja tolle Beispiele. Das Didier Eribon-Buch, diese Rückkehr nach Reims vor ein paar Jahren, das war ja genau so ein Beispiel. Das war ja eigentlich ein Akademiker, der eigentlich was relativ Normales zu erzählen hat, dass er nämlich ein toller, wichtiger Soziologe ist und dass er Männer liebt und dass er aus einer Arbeiterfamilie kommt. Und eigentlich war das gar keine Sensation. Aber der Blick, den er dann selber auf sich warf, war eben wie eine Expedition in ein inneres Ausland sozusagen, dass er was ganz, ganz anderes fand. Und deswegen finde ich die Idee jetzt plötzlich sehr, sehr reizvoll, den großen Arztsohn-Roman zu schreiben. Ich werde es nicht tun, keine Sorge. Aber natürlich ist das eine Figur, die viel interessanter sein könnte, als man denkt, wenn es eben nicht nur jemand wäre, der Arztsohn und sein Vater, wenn die beiden nicht einfach Leute wären, die nur saturiert wären und da sehr selbstzufrieden drin und einfach nur vor sich hin machen würden, sondern wenn bei denen tatsächlich sehr, sehr viel losgehen würde durch diese riesige gesellschaftliche Krise jetzt gerade. Jetzt fragt ihr mich gleich, was da losgehen sollte. Das ist immer das wahnsinnig Schöne als Lektor, dass ich eigentlich nur damit beschäftigt bin, Leuten dumme Gegenfragen zu stellen und rumzumeckern und sehr euphorische Mails und dann wieder sehr, sehr traurige, dass das jetzt doch nicht so läuft, wie ich es dachte, zu schreiben und so weiter. Und ich habe es immer so einfach, weil andere das dann ausfüllen müssen. Und deswegen bringt ihr mich gerade wahnsinnig in die Bredouille, weil das ist das Einzige, was ich nie tun muss. Ich kann immer nur sagen, tolle Idee, mach weiter. Oder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und nur verzweifelte Emoticons schicken oder sowas.
Auch deine Kommunikation ist mittlerweile also bei Emojis angekommen, statt bei sehr geehrte Damen und Herren oder so.
Komplett.
Was ist das Emoji für Alarmstufe Rot?
Ich benutze, wir haben ja auch schon Emoticons gewechselt oder wie die Dinger heißen. Ihr habt gesehen, dass ich nur sehr wenige benutze. Und eigentlich habe ich immer nur so polar, einfach nur irgendwelche positiven und einfach irgendwelche negativen. Und dann habe ich noch welche mit diesen lustigen kleinen Körperteilen. Und das fällt mir jetzt nämlich auch noch ein, dass ich eine wichtige Sache noch finde, die auch gesagt wurde, die von Wiebke Poromka gesagt wurde, dass wir auch gerade wahnsinnig viel über Körper nachdenken. Es ist gar nicht nur Emotion und der Arzt, der Arztsohn, der oder die Kranke, alle diese Leute, die Eingemauerte und so weiter, die Menschen bei Niklas, die sich anhusten, die Leute, die im Sweatshop arbeiten. Das Krasse an der ganzen Sache ist ja dieses, dass wir so unglaublich plötzlich wieder darauf zurückgefallen sind, dass wir verletzliche, vulnerable Körper haben, dass wir uns ganz leicht anstecken können, dass wir die gleiche Luft atmen, dass wir uns voreinander hüten müssen, dass wir nicht nah beieinander stehen dürfen, dass wir niemals wieder oder lange Zeit nicht miteinander tanzen dürfen. Wir sind so unglaublich mit unseren Körpern konfrontiert in ihrer Einsamkeit. Und deswegen fände ich ziemlich gut, wenn dieser Arzt oder wer auch immer oder die Ärztin oder wer da auch jetzt immer im Mittelpunkt steht und so weiter, wenn das ganze Expressive auch wahnsinnig um den Körper kreisen würde. Also vielleicht wäre das tatsächlich ein sehr körperlicher, vielleicht sogar sexueller, erotischer, irgendwie überschreitender Roman. Da würde es ganz, ganz stark darum gehen, wie man sich in seinem Körper fühlt, wie man andere Körper fühlen möchte und nicht kann. Die Seiten müssen schwitzen.
Geil. Seiten müssen schwitzen wie im Sweatshop, das lässt dich nicht los, ne? Was wäre denn ein gutes Tempo für den Text? Da haben wir irgendwie gar nicht so richtig drüber nachgedacht bis jetzt. Also welche Zeitspanne wird real erzählt und wie schnell?
Ja, also so wie ich jetzt meine Lanze gebrochen habe oder wie man sagt, ist ja ganz klar, dass ich so ein bisschen fand, so ich hatte ein bisschen Angst vor dem Chor der Verschiedenen von Charla Ilk, den ich eine sehr schöne Idee fand, aber ich hatte da auch so eine Mittempo-Vorstellung, dass eben so Verschiedenes austariert zueinander gestellt wird. Und mit meinem Plädoyer hier für Schrillheit und Expressivität geht natürlich auch einher, dass das Tempo angehoben wird. Ich würde sagen, keine Ahnung, wie man das für Musik, für populäre Musik gibt es ja richtig so Untersuchungen, dass die Beats immer lauter werden und dass die Tempi angehoben werden. Oder ist doch so, oder? Glaube ich jedenfalls.
Ist tatsächlich so, ja. Die Beats per Minute werden immer flotter. Da kommen wir, glaube ich, nicht mehr mit, Florian. Wenn die Pandemie vorbei ist, dann können wir auch nicht mehr tanzen gehen. Das ist gelaufen.
Ja, das ist ja für mich schon immer auf diesen Zeitschriftenpartys von euch, dass ich fassungslos dastehe. Und
wir sind schon hinterher.
Die finde ich auch formal interessant, weil ich auch die Rhythmen nicht verstehe. Da kommt also viel zusammen. aber jetzt einfach nur das bloße Tempo, würde ich sagen, hey, es wird wirklich schnell. Weißt du, so ein Sally Rooney-Roman oder so ist ja tatsächlich auch bereits was. Also so ein höchst gegenwärtiges Weltliteraturprodukt des Western Minds dieser Jahre. Ist ja tatsächlich ein Text, der so schnell ist, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass meine Großeltern gar nicht verstehen würden, wie viele Referenzen dahin passen. Oder selbst so ein Buch wie Leif Rand ist ja gerade ein gutes Beispiel dafür. Das hat ja eine sedierte, eben pastellige Atmosphäre. Aber wenn man jetzt einfach nur mal so rausschreiben würde, wie viele Referenzkicks quasi geleistet werden, ja, und daraus so eine Quote machen würde, dann wäre die ja hundertprozentig weit über irgendein Soloalbum von Stuckrad Bache oder so. Das ist ja völlig klar, dass unsere Welt völlig weiter in ihrer Kodierung gediehen ist und gleichzeitig eben jetzt auch noch so ein totales Regiment der Emotionen hat. Und deswegen muss das ein Text sein, der wahnsinnig anspielungsreich, wahnsinnig schnell in seinen Kommunikation ist durch Chats und so weiter und auch einfach einen eigenen hohen Puls der Angst und der Emotionen hätte. Das müsste also sehr, sehr schnell sein. Und ein Roman, der mir da wirklich einfällt, habe ich vorhin schon mal gesagt, aber ich finde es ein wirklich sehr zeitgenössisches Buch und deswegen ein total interessanter und eh toller Roman, ist von Olivia Wenzel, dieses 1000 Serpentinen der Angst. Da gibt es ja unter anderem auch so eine Technik, dass immer mitten rein einfach die Person springt quasi immer, die Erzählperson, die ist immer an anderen Orten und dann gibt es immer einfach so die große Frage, wie in so einem Bühnentext, wo bist du jetzt? Und dann sagt die das einfach ganz schnell und dann kommen einfach so ein paar Fragen, was fühlst du, warum, was machst du da, wieso willst du das? Und zack, ist man schon wieder weitergeweht und irgendwo anders. Das ist in den Szenen vielleicht gar nicht so schnell, aber insgesamt, so szenografisch, ist das der völlige Hammer, das ist unglaublich. Das ist wirklich vor wenigen Jahren, glaube ich, gar nicht, hätten die Leute physisch nicht verkraftet, die hätten epileptische Anfälle gehabt.
Sehr schön, ich finde das total interessant, wie du sagst, die Geschwindigkeit ist auch etwas, was in den Anspielungen und Referenzen entstehen kann. Das finde ich wahnsinnig interessant. Wenn wir jetzt allerdings bei der Zeit bleiben und uns fragen, wo ist das Ganze denn eigentlich situiert, diese Erzählung? Ist die überhaupt in der Jetztzeit, in dieser konkreten Corona-Pandemie situiert? Oder springen wir zurück in eine Zeit einer anderen Pandemie oder der Pest und wir können in die Zukunft gehen oder wie das bei Juan und auch Katharina vorkam, in eine alternative, entrückte Gegenwart?
Ja, genau das habe ich auch gerade gedacht, als du das gesagt hast. Entrückte Gegenwart finde ich total das gute Stichwort. Vielleicht ist ja für dieses komische, diese Zeitwahrnehmung, die wir gerade haben, es gibt doch immer diese blöde Rede von dem Nicht-Ort, jeder Kulturwissenschaftler muss das zweimal sagen, wo alles weltweit gleich aussieht, weil es halt eben nur irgendein Parkplatz oder irgendein Transitort ist oder so. Und vielleicht ist ja eigentlich etwas viel interessanter.
Der Flughafen von Roland Barthes.
Ja, genau. Und das ist natürlich auch genau so für die Zeit beobachtet worden und ist dann eben dieser rasende Stillstand oder so etwas. Aber vielleicht könnten wir den tatsächlich an Orten festmachen. Eigentlich hatten wir lustigerweise, fällt mir jetzt gerade auf, dafür sogar einige Beispiele. Also sowohl dieser Sweatshop, das ist ja eigentlich ein irrer Ort, in dem so eine unglaublich uniforme, eben so eine schrecklich auswechselbare Arbeit passiert, die überhaupt keine richtigen Konturen hat, wo man nicht wissen könnte, wenn da einfach eine Steadicam stehen würde, ob gerade Dienstag in dem Jahr ist oder Mittwoch ein Jahr später. Und der diese Wohnung, die eingemauert wird, ist ja fast schon so etwas wie der Ort jeder Pest und jeder Seuche und so weiter. Also auch so ein total universelles Zeitgefühl. Und vielleicht sollten wir so einen Ort haben, wo wir gar nicht mehr genau die Zeit sagen können, sondern dass es irgendwie verschwimmt. Es wäre also nicht dystopisch, sondern eher, wie du gesagt hast, Malte, entrückt.
Das kommt dann ja doch wieder sozusagen so eine allgemeine, ich verallgemeinere jetzt mal einfach direkt mein Gefühl, aber so einer allgemeineren Gefühlslage wird das gerecht, wo es so ein bisschen ist wie, ich sitze in meinem Zimmer, ich kann nicht mehr sagen, welcher Wochentag ist, ob Wochenende ist, welchen Monat wir haben oder das fällt mir zunehmend schwer. Aber die Welt rast sozusagen durch mein Zimmer durch, wie durch diesen Sweatshop sozusagen auch die gesamte Welt und Globalisierung sozusagen durchrast für den konkreten Arbeiter und die konkrete Arbeiterin. In diesem Sweatshop ändert sich allerdings, die verändern sich die Verhältnisse nicht unbedingt. Da sind wir wieder auf so ein ganz allgemeines Gefühl gekommen. Also haben wir doch wieder, um die Frage nach einer Entscheidung zu provozieren, weil wir am Ende mit diesem Skript nach Hause gehen müssen und mit diesen Entscheidungen weiterarbeiten wollen. Mikrokosmos oder so eine kosmopolite Verstreutheit. Wir haben jetzt, wenn ich das richtig rausgehört habe, uns mit dir jetzt so ein bisschen eher wieder auf so einen Mikrokosmos geeinigt und gesagt, lieber kleiner Raum und desto mehr Welt da drin.
Ja, mir gefällt das tatsächlich besser. Ich finde es angemessener dafür. Ich glaube, dass das andere dann sehr uniform in seinen Behauptungen werden kann. Ich kann die ganze Welt darstellen, ist immer schon so eine Geste, bei der ich Zweifel ganz gut finde. Und das haben wir im anderen nicht. In dem Mikrokosmos ist natürlich die große Gefahr, dass es auch sehr eitel wird, weil es eben sagt, ich bin eine Parabel. Ich erzähle euch an einem winzigen Beispiel alles. Ich zeige euch nur den brennenden Mundmasken-Sweatshop bei Köln, in dem Migranten ausgebeutet werden. Und daran könnt ihr das ganze Elend der Welt erkennen oder so. Und das ist natürlich auch grauenhaft. Da müsste man auch vorsichtig sein. Und das ginge also um etwas, was natürlich das Allerschwerste ist und was man überhaupt nicht verordnen kann im Lektorat. Es ginge um Subtilität und Originalität des Blicks, dass da wirklich jemand kommen würde, der genau, der etwas findet, was erstmal von außen eine tolle Story ist, aber der oder die dann auf eine Art damit umgeht, die es eben nicht nur ausnutzt und zur Parabel erklärt, sondern sehr weich und sehr schön diese wahnsinnige Emotionalität und Expressivität erzählt.
Da schließt sich für mich direkt so eine Frage an. In der Wissenschaft sagt man immer, übernimm dich nicht und such dir einen kleinen Bereich für eine Hausarbeit, für eine Dissertation. So, was ist dein Rat, wenn du in einem Autorengespräch bist eigentlich? Dann übernimm dich oder steck dir einen kleinen Bereich ab, den du tatsächlich abarbeiten kannst?
Ja, eigentlich hat man im Lektorat ja meistens mit Leuten zu tun, die tatsächlich schon sehr schöne, sehr, sehr oder sehr klar konturierte Ideen und auch eine Sprache dafür haben. Und dann gibt es aber häufig so ein großes Problem der Expansion, weil wie bei Dissertationen, das ist völlig, völlig richtig, das weiß ich schon aus eigener Erfahrung, ist es dann tatsächlich so, dass dann natürlich immer noch mehr dazukommt und quasi in die Kiste reingemacht werden soll. Und deswegen ist schon ein häufiger Move des Lektorats, ist tatsächlich dieses zu sagen, begrenzen, wegschneiden, auslassen und Kernkonflikte, archetypische Situationen und so weiter viel stärker nach vorne holen. Und das hat auch wieder schlechte Gründe, weil natürlich auch das andere, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Romane in einer Ökonomie immer erzählt werden können müssen und wir Vorschautexte schreiben, in denen dann in drei blöden Sätzen drinstehen muss, wovon das handelt. Und das andere kann natürlich auch schön sein, wenn es wahnsinnig überströmend ganz viele Dinge erzählt. Aber ich glaube schon, dass eine große und wichtige Sache letztlich dann etwas ist, das man vielleicht sogar komischerweise Bescheidenheit nennen könnte. Dass nämlich Kunstwerke, die ich eigentlich gelungen finde, sind ganz, ganz selten völlig maximalistisch, dass sie einfach immer noch mehr wollen und so weiter. Sondern ganz häufig sagen sie auch, hiervon kann ich überhaupt berichten, das werde ich darstellen. Und das ist, glaube ich, schon eine Kunst im Lektorat, dass man das plötzlich findet und dass das plötzlich ganz klar da ist.
Wir haben uns schon ein bisschen auf deinen unbarmherzigen Blick gefreut und freuen uns eigentlich auch noch auf die Antwort auf die Frage, was von dem Material möchtest du am allerliebsten streichen?
Ja, das ist auch eine schöne Frage und eine nötige Frage. Also, ich würde, und damit will ich überhaupt nicht gegen die tollen Sprechenden und Interviewpartner reden, aber mir kam vor, wir können von dieser Krise nicht well-made erzählen. Wir werden es nicht schaffen, wenn wir jetzt einfach nur sehr gute Geschichten erzählen. Und deswegen würde ich vor allem bei Niklas und bei Katharina Hartwell, wo ich es jedes Mal total interessant fand, wie die zu ihrer Geschichte gekommen sind, hätte ich immer das Gefühl so, wow, wenn wir jetzt einfach nur eine very well-made Story erzählen wollen, dann wird das nicht all das, was gerade passiert, einfangen können. Davor hätte ich große Angst. Deswegen, ich fände es gut, wenn es eigentlich viel wildere Personen und viel krassere Plots wären und so weiter. Und deswegen würde ich gerne alles, was zu sauber und zu gut und zu schön ist, rausschmeißen.
Ja, wir haben auf jeden Fall auch eine Sache identifiziert für uns, die, von dem wir gesagt haben, es geht gar nicht. Und das hast du eben auch schon so ein bisschen angesprochen, als du drüber geredet hast, was für Anspielungen alles in diesem schnellen Text vorkommen könnten. Ich finde, es werden eigentlich gerade unfassbar viele No-Gos kreiert, die ich nicht in irgendeiner Serie oder in irgendeinem Buch oder in irgendeiner Kunstform reproduziert sehen möchte. Ich möchte auf gar keinen Fall, dass irgendwo Toilettenpapier vorkommt, so, oder große Spaghetti-Packungen oder das Wort Hamstern überhaupt. Also es gibt so, ich habe das Gefühl, es haben sich in der Zeit so viele No-Gos entwickelt, wo es ganz leicht werden wird, die rauszustreichen, weil ich denke, ja, das habe ich ja eh schon so drüber, diese Erzählung habe ich jetzt so oft gehört und halt eben auch selber miterlebt, brauche ich nicht nochmal.
Ja, das Aufregende wird wirklich sein, das werden wir, glaube ich, erleben. Wir werden einfach Kunstwerke erleben, die darauf eingehen. Wir werden, zum einen wird es unglaublich interessant, und das ist was, was ich jetzt richtig schon erlebe, dass ja eigentlich alle Romane irgendwie auf geänderte kulturelle Praktiken reagieren. Also, keine Ahnung, ich habe reingeguckt in den zweiten Teil von Deutschboden, der wahnsinnig kumpelig ist und in dem unglaublich viel umarmt und Hände geschüttelt und so weiter wird und auf Schultern geklopft wird. Und diesen Roman, das ist so interessant, das ist ein wahnsinniger Vor-Corona-Roman, weil man sofort denkt, boah, so werden wir uns wahrscheinlich gar nicht mehr anfassen. Das kommt so gar nicht zurück. Es wird anders sein. Es wird hoffentlich wieder körperlich werden. Aber irgendwie wird sich da etwas geändert haben. Und das, glaube ich, wird als Subtext in unglaublich vielen Romanen bereits des nächsten Jahres mitspielen und dann noch verstärkt. Da werden wir einfach, wie wir jetzt anders auch im öffentlichen Leben und so weiter miteinander umgehen werden, wie das ganze Körperregiment sich bestimmt verändert und hoffentlich nicht nur zum Schlechten, aber es sieht auch nicht nur gut aus dafür, werden wir Veränderungen erleben. Und in den wirklich interessanten Romanen oder Kunstwerken, wo wir sagen, oh Gott, das sind jetzt Romane, die von dieser riesigen Krise, von dieser Bewusstseinsveränderung erzählen, in denen wird noch mehr geschehen. Und es wird bestimmt nicht das sein, was in den Zeitschriften und Zeitungen und in den ersten Reaktionen unter Freundinnen und Freunden vorkam. Es wird was anderes sein, denn das ist ja jetzt ja bereits gängige Kultur. Und interessante Kunst ist ja immer einen Schritt weiter. Das ist ja immer das Neue. Und das ist immer das total Interessante, dass es immer so eine Art schwarzer Schwan ist, was womit man gar nicht rechnen kann. Und dann ist es plötzlich da und man denkt, oh Gott, es war ja völlig naheliegend. Das musste ja passieren.
Was für mich eine Grundfrage dieser Krise ist, würde ich dir gerne jetzt als Frage umgemünzt auf den Literaturbetrieb stellen. Wie optimistisch bist du? Weil das klang jetzt gerade so, als hättest du die Vorstellung davon, dass die nächsten Romane sehr relevanzhaltig sind, also dass die wirklich schwarze Schwane sein können. Glaubst du das wirklich? Wie optimistisch bist du geblieben?
Also das ist schwer, es ist schwer für mich, das richtig zu beantworten, weil ich ja immer so schnell und euphorisch spreche und dadurch alles eigentlich immer mit so einem komischen Schimmer von Begeisterung und Optimismus versehe. Ich habe auch einen gewissen Optimismus, aber der ist erstmal auf einer wirklich, wirklich pessimistischen Sichtweise gegründet. Und erstmal würde ich einfach als einzige Beobachtung, ohne Historiker zu sein, sagen, dass Krisen in der Moderne immer zur Radikalisierung geführt haben und dass Krisen im 19. und 20. Jahrhundert auch Faschismus und unglaubliche Aufwälzung gegen Demokratie hervorgebracht haben. Und ein Krisenbewusstsein, wie wir es jetzt gerade haben, das erleben wir ja bereits jetzt. Das ist ja auch Kultur, die da durch diese Verschwörungstheorien und so weiter nach vorne getrieben wird, ist paranoisch, ist negativ, ist ablehnend, ist Feindkonstrukte aufbauend, weil das leicht ist. Das ist ja auch alles Kultur, das ist ja auch alles Ästhetik. Und ich fürchte, das wird die nächsten Jahre bestimmen. Wir werden Jahre, von Krisen profitieren Faschisten und wir werden Jahre haben, in denen wir unglaublich mit einer Krise zu tun haben werden. Und das wird die nächsten Jahre in unserem Leben bestimmen. Und die Hoffnung für Kunst und Kultur ist natürlich, dass die auf sehr interessante und sehr gute Art und Weise sich damit auseinandersetzt und dass sie zum Teil oder vielleicht auch immer antifaschistisch ist, dass sie tatsächlich eintritt für ganz bestimmte Werte und Ideen, wie das ja in den letzten Jahren auch in einer ganz starken, klugen Politisierung passiert ist. Und dass es gleichzeitig aber auch so etwas gibt wie eine absolut freie Kunst, die sich darüber hinwegsetzt und die einfach macht, was sie will und die darin großartige Kunstwerke hervorbringt. Aber das wird in einem viel größeren Abwehrkampf gegen etwas anderes sein, als es in den vergangenen Jahren der Fall war. Und das ist keine optimistische Aussage.
Also eine gute Zeit für die Fiktion und eine schlechte Zeit für die Realität.
Ja, das kann man, glaube ich, sagen. Ich glaube, das ist wirklich, darüber habt ihr ja sehr schön gesprochen, dass, ich glaube, Victor sagte das dann, dass er sagte, was dieser verrückte Attila und so weiter da treiben, das ist ja tatsächlich, die glauben ja irgendwie auch an Kunstwerke, wenn sie all dieses Zeug reden und machen und so weiter. Und in der Realität, wir werden wieder sehen, dass Realität und Kunst und Kultur nicht sehr weit voneinander getrennt sind, sondern dass Kunst total oft irgendwie phantasmatisch, dass Politik total oft mit Phantasmen zu tun hat und sie vertritt. Und für die Literatur wird das bedeuten, dass es natürlich auch eine sedierende, angenehme Kunst geben wird, dass es eine hoffentlich sehr freie, sehr interessante, sehr, sehr avantgardistische Kunst geben wird und dass es aber auch eine Kunst geben wird, die total politisiert ist und die eingreift in Debatten und die auch das Bewusstsein verändern wird und um die politische Agora kämpft.
Weil wir ja heute die letzte Folge aufnehmen dieser Staffel, würde ich dir gerne sozusagen die literarische Gretchenfrage stellen. Wir haben in allen Folgen bisher uns immer daran abgearbeitet, dass wir uns in einer Dystopie befinden oder in einem dystopischen Setting, in einer Postapokalypse im ganz Konkreten oder zumindest in einer gesellschaftlichen Situation, die die Sprengkraft einer Dystopie hat durch eine totalitäre Bestimmerin, die eine Mauer hochzieht im Haus. Wie denkst du dir das Ende dieses Materials, das wir da mitbringen? Hast du das Gefühl, daraus kann man eine Utopie spinnen? Braucht es jetzt sogar Utopien oder muss man eine Apokalypse erzählen?
Da spannt sich ja wirklich ein schöner Bogen durch das Ganze. Juan Guse sprach ja bereits von diesem Genre überhaupt der Dystopien, das ja tatsächlich sehr alt ist. Und es gibt ja diese Studie von Eva Horn, wo es immer darum geht, ob das überhaupt die Zukunft behandelt und ausspinnt oder ob es nicht vor allem Reaktionen auf die unmittelbare Gegenwart sind. Ein Ende hat all das natürlich nicht. Das ist irgendwie, wir sind da gefangen in etwas, das immerzu natürlich das hat, was man jetzt so abgestanden immer dystopische Elemente nennt. Gleichzeitig ist das, was gerade passiert, ja auch ein Armutszeugnis für viele Fiktionen. Ich finde, die Avanciertheit des Science-Fiction-Romans, in dem wir gerade leben, mit diese wahnsinnige Idee, dass man keine Körperlichkeit mehr mit anderen haben darf, dass man sich von ihnen fernhalten muss, dass Ältere segregiert werden, dass die Klassenverhältnisse am Ende des Spätkapitalismus noch mal viel krasser zutage treten, sofort, dass die Schwellenländer noch mal viel eindeutiger abgehängt werden, wenn nur bestimmte Länder sich überhaupt retten können und so weiter. Das ist ja quasi viel besser als The Road oder sowas. Das ist ja total abgeschmackt gewesen, da ein bisschen rumzuwandern und zu sagen, oh Gott, es ist so schrecklich nach der atomaren Apokalypse. Und deswegen sind wir schon in einem ultimativen Text der Dystopie gefangen, aber das waren wir auch schon vorher, dass diese Stanze, dass das alles gerade unverstellter zutage tritt, ist natürlich total wahr. Und interessante Literatur handelt immer von unseren Verhältnissen und also eigentlich vom Kapitalismus. Und das geschieht gerade, glaube ich. Und da wird es keinen Ausweg geben. Das wird einfach noch lange weitergehen. Und da werden wahnsinnig wichtige und gute Kunstwerke erscheinen. Und gleichzeitig sehe ich keinen echten Schimmer am Horizont, aber durch Kunst und Kultur immer wieder viele verschiedene kleine Schimmer.
Darüber haben wir auch nie geredet in einer dieser Folgen. Wie dick stellen wir uns dieses Buch eigentlich vor? Weil ein Punkt dieser Corona-Krise ist wirklich, dass Angst ja auch durch Informationsverteilung geschürt werden kann und dass wir alle in real jetzt in einer Situation leben, wo wir nicht wissen, wie lang dauert das noch. Deswegen würde mich schon interessieren, wie dick ist dieses Buch, in dem wir uns gerade befinden?
Was meinst du, Malte?
Ich muss gerade daran denken, dass Reich Ranitzky gesagt hat, er hat, als er im KZ war, nur Lyrik gelesen, weil er dachte, jeden Tag könnte es zu Ende sein. Es macht jetzt keinen Sinn, einen Roman zu lesen. Und ich glaube, wir sind sozusagen wie in der gegenteiligen Situation, dass wir die ganze Zeit denken, es wird vielleicht nie zu Ende sein. Ich werde mir eher das zu dicke Buch kaufen als das zu dünne Buch. Also ich sehe bei all den Ansätzen, die wir verfolgen, eher auch immer das Überbordende. Ich kann es sozusagen persönlich für mich in meinem Kopf zusammenführen, den Anspruch von Juan, ein riesiges Figurenkabinett zu entwickeln, gleichzeitig aber auch die Zersplitterung einzelner Figuren zu haben. Ich glaube, für mich kann das ein megamanisches Konzept sein von einem dreiteiligen Zyklus. Es wäre natürlich auch provokativ, einen 12-Seiter rauszuhauen, so eine Hamlet-Maschine oder sowas. Das fände ich auch spannend, aber ich kann es mir weniger vorstellen.
Und was meinst du, Chris?
Ja, ich glaube auch leider, das habe ich auch in der allerersten Folge gesagt, dass ich mich eigentlich so fühle, als wären wir gerade in der Exposition, also in der Realsituation Exposition. Und daran hat sich nicht so viel geändert. Deswegen habe ich auch das Gefühl, dass der Text, der diese Krise abbildet, wahnsinnig dick sein muss.
Das finde ich beides sehr gut. Ich hatte jetzt gerade, als ihr das gesagt habt, den Gedanken, es kann eigentlich alles sein, es sollte nur nicht so lang wie ein ganz normaler Stream sein. Das war doch jetzt gerade so die Form, die so alles überwölbte, dass man plötzlich so jeden Abend 90 Minuten sich in unserer Middle-Classy-Wirklichkeit dann noch irgendwas von der Schaubühne reinzieht. Und ich finde eigentlich alles gut, was natürlich seltsamer interveniert. Und deswegen könnte es ruhig, genau wie so ein Gedicht oder so, sehr, sehr kurz sein oder sehr, sehr lang. Es soll auf jeden Fall natürlich die Verhältnisse durcheinander wirbeln. Das ist das Allerwichtigste. Es darf nicht 40 Minuten sein, wie so eine normale Zoom-Konferenz ist.
Das ist auch eine geile neue Zeitrechnung. Sachen, die notwendigerweise nach 40 Minuten abbrechen. Großartig. Ja. So nach der Twitter-Lyrik kommt jetzt der Zoom-Roman.
Ganz genau. Zack, vorbei. Geht's immer einfach runter.
Ich würde gerne mit Blick auf die Uhr versuchen, das Paket nochmal so ein bisschen rund zu schnüren. Florian, wenn du eins hast, dann ist das ja Themen pitchen. Stell dir vor, du würdest jetzt in einer Vertreterkonferenz sitzen. Haben wir genug konkretisiert, damit du daraus einen Pitch bauen kannst aus diesem Roman, den wir uns da imaginieren?
Oder andersrum gesagt, bau uns den Pitch und wir machen den Roman.
Also, ich habe das Gefühl, ich finde, was ihr am Schluss gesagt habt und was ja auch in den Folgen so toll vorkam, ich habe mich jetzt viel zu sehr für seltsame Parabelformen ausgesprochen. Und wir müssen irgendein Gleichgewicht finden. Ich glaube, mein Pitch ist, oh Gott, ich bin sehr schlecht in Elevator-Pitches, merke ich gerade.
Dieser Aufzug fährt viele Stockwerke.
Ich krieg's nicht hin. Ich werde ganz unsicher. Jetzt merke ich erst, was auf der anderen Seite des Tisches immer in diesen Situationen passiert. Ich werde ganz schamesrot, wenn ich irgendwas selber präsentieren muss.
Das können wir ja gar nicht sehen, also kein Problem.
Also Leute, der Roman erzählt tatsächlich von einem Arztsohn, einem Arzt und jemand ganz anderem. Es ist ein bisschen wie bei Arundhati Roy im letzten Roman oder bei Sibylle Berg in diesem tollen Roman, von einem Wesen, das weder Geschlecht noch Klasse noch Ethnie kennt, das viel, viel weiter ist als wir und das in einem Szenario ist, das wir zwar kennen und zwar sehr, sehr gut kennen, denn wir alle haben schon mit Callshops telefoniert und mit Sweatshops zu tun gehabt indirekt, aber das wir trotzdem noch niemals betreten haben. Dieser seltsame Raum, The Cube-mäßig, spielt eine große Rolle, aber es wird unglaublich viel gechattet und gemailt und so weiter. Und das ist mit dem unglaublichsten Protagonisten und der unglaublichsten Protagonistin aller Zeiten, nämlich mit uns. Da sind so Sally Rooney, Live Rand-mäßig, schreckliche Menschen wie wir, die irgendwie damit zu tun haben, die aber bitte nicht das Zentrum der Handlung sind, sondern auch nur Kollateralschäden des Ganzen. Das alles ist auf eine Art und Weise erzählt, die ihr noch nie gelesen habt. Denn es ist eine Sprache, die so sexuell und körperlich und schwitzig ist, wie man sich es gar nicht vorstellen kann. Es ist wirklich nicht mehr nur noch Papier, sondern es ist sehr, sehr, sehr heftig. Und egal, ob man das liest, wenn man ganz allein zu Hause ist oder ob man das zu siebt auf der Wiese wieder lesen darf, es ist ein Text, der dadurch nahe geht, dass er so geschrieben ist, wie er geschrieben ist. Und man kann ihn gar nicht pitchen, denn tolle Literatur kann man eh nie pitchen.
Amen. Ich möchte sofort dieses Buch kaufen.
Ich weiß auch nicht, es war jetzt ein bisschen wirr. Ich glaube, den Arzt und am Anfang nehme ich wieder raus. Das ist ja immer das Schlimmste. Nee.
Aber wie Victor ja auch schon gesagt hat, ist es vielleicht auch weniger das Format, das wir hier bedienen, um wirklich sozusagen Ideen zu spinnen für den Roman, der geschrieben wird, sondern eher ein Potpourri zu entwickeln von Ideen von Romanen, die genau deswegen nie geschrieben werden. Also vielleicht haben wir, Florian, ein weiteres Mal und du ein weiteres Mal den Arztsohn-Roman verhindert.
Genau, für die Zukunft. Da müsste man noch dazu nehmen von Wiebke Poromka diese schöne Idee mit dem Sound des Populismus, der gerade so interessant ist. Denn auch das sollte natürlich, wir sollten die Populisten dadurch exorzieren, dass dieser Roman von uns nur gedacht wird und dann auch noch nicht mal geschrieben werden muss. Diese ganze schreckliche Sprache dieser Krise muss für immer verschwinden und das kann nur in so einer Art Gegenzauber passieren. Und den Gegenzauber hat dieser Podcast geleistet.
Ja, sehr schön. Ich habe das Gefühl, mit dem, was wir jetzt hier in diesem Lektorat herausgefunden haben, ist es eher so, dass wir mit einem großen Wust von Ideen gekommen sind und mit einem noch größeren, aber vielleicht auch noch interessanteren Wust von Ideen nach Hause gehen. Und bin sehr dankbar dafür, dass es diesen Ausgang genommen hat und wir nicht uns eingeschnurrt haben auf eine klitzekleine Idee und gesagt haben, links und rechts davon ist nichts möglich, sondern eigentlich sagen, dass auch in dieser manchmal doch tristen Realität, wo es so scheint, als wäre gar nichts mehr möglich, doch wahnsinnig viel angelegt ist und wahnsinnig viele Erzählungen eigentlich darauf warten, geschrieben und gelesen zu werden, um diese Realität doch noch vielleicht, um mit Niklas Hoffmann zu sprechen, der so einen schönen Satz gesagt hat, wie dass sich die Realität ja immer an der Fiktion entlanghangelt und daran möchte ich jedenfalls jetzt glauben, dass diese neuen Fiktionen uns auch ein bisschen herausführen aus dieser Realität und eine hoffentlich bessere. Florian, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für dieses Lektorat und wünsche dir noch eine gute Restquarantäne in München.
Dankeschön. Ich sag euch vor allem danke für den ganzen Podcast und für alles Kabeljau und Dorschige und überhaupt. Und euch auch sehr, sehr gute Isolationen. Wir schaffen das.
Jetzt mit Florian aufgelegt und jetzt werde ich irgendwie fast ein bisschen sentimental, denn das bedeutet, wir sind am Ende unserer finalen Folge. Wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut, dass diese Staffel zum Ende kommt. Ich finde das okay, weil ich das Gefühl habe, das Thema hat sich erschöpft. Ich habe das Gefühl,
kein Bock mehr auf Corona.
Ich habe keinen Bock mehr auf Corona.
Auf verschiedenen Ebenen.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir tatsächlich so viele Bereiche freigespielt haben, in die ich tiefer eintauchen wollen würde, als jetzt konkret in diese virologische Frage oder so.
Man hätte ja meinen können, dass in dem Moment, wo wir ja so konkret und nah dran sind, dass wir auch eindeutigere Antworten finden, ne? Also das ist eigentlich zumindest mein persönliches Resümee, wenn wir den Vorblick nochmal so außen vor lassen, dass ich sehr erstaunt bin darüber, wie unkonkret wir geblieben sind bis zum Ende. Also es haben sich voll viele Fäden für mich eröffnet, denen ich auch immer noch gerne nachdenke. Und trotzdem haben wir ja diesen Roman jetzt nicht geschrieben. Und ich würde ihn auch auf keinen Fall schreiben wollen, ehrlich gesagt. Denn nach heute ist der Druck für alle AutorInnen da draußen nochmal ins Unermessliche gewachsen. Denn das ist ja Literaturnobelpreis verdächtig, was Florian und wir jetzt hier zusammengeschustert haben, oder?
Ja, es hat schon so ein Zauberberg-Level, habe ich das Gefühl. Und natürlich irgendwie haben wir jetzt ganz viele Ecken ausgeleuchtet, wo die große Literatur herkommen kann. Aber gleichzeitig haben wir formuliert, es muss plötzlich sein, überraschend sein. Und natürlich kann es dann nicht aus den Ecken kommen, die wir ausgeleuchtet haben. Aber ich finde es gar nicht so überraschend, dass wir jetzt gar nicht zu einem Ergebnis gekommen sind, sondern ich fand es auch, wenn wir auf diese Staffeln zurückblicken, eigentlich interessant, dass wir doch recht konkret geworden sind mit den Autoren. Wir sind konkret geworden mit Juan Guse. Das war die Exposition. Da ging es eher darum, was ist alles angelegt? Und auch in diesem Gespräch mit Florian sind wir sehr viel auf dieses Gespräch zurückgekommen. Wir sind mit Niklas Hoffmann auf die Figuren eingegangen und sind da ganz konkret geworden, haben eine Figur gefunden. Und wir sind im Plotten mit Katharina Hartwell ganz konkret geworden. Und wir sind sozusagen mit Schala Ilke, mit der Dramaturgie und wir sind dann später mit Wiebke Poromka, die aus einem journalistischen Bereich kommt, über den Stil und mit Florian Kessler jetzt eben über das Lektorat eigentlich wieder ins Allgemeinere gekommen, so ein bisschen in die Problematisierung.
Aber man auch, könnte auch ein bisschen in den Bereich, wo so Relevanz stattfindet, habe ich das Gefühl. Ne? Das waren ja alles die Folgen, die das auf so ein gesamtgesellschaftliches Tableau auch heben wollten. Das war so ein bisschen der Tenor von Chala und Wiebke Promka auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall war das so ein bisschen, das war der Überbau, das war die Einordnung. Und ich glaube, es ging eher darum, sich etwas frei zu, also was zu erschließen, darüber reden zu können und das mit sozusagen dem Vokabular der Literatur. Und ich finde, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Es ging ja nicht so darum, tatsächlich einen Roman zu entwerfen und den zu schreiben.
Da hast du natürlich recht. Also diese Bürde lastet jetzt auf allen Leuten, denen wir die Idee quasi in den Raum geschenkt haben. Also wer auch immer da draußen jetzt zuhört. Wir wissen, es sind ein paar AutorInnen darunter. Wagt euch doch daran.
Ja, das Schöne an diesem Format für mich ist auch, dass wir nicht allein waren. Vor 6 Wochen, vor 4 Wochen noch, hatte ich das Gefühl, sehr alleine zu sein. Und das hebt sich jetzt so langsam auf. Und vielleicht ist dieser ganze Podcast auch schon in weiteren 4 Wochen wahnsinnig alt und das Gefühl von Isolation und Quarantäne und Alleinsein hat sich aufgelöst. Aber jetzt wenigstens konkret noch bin ich wahnsinnig dankbar um die letzten 6 Wochen, dass wir in stetigem Kontakt waren miteinander und mit Leuten, mit denen wir sonst vielleicht gar nicht in Kontakt getreten wären. Deswegen bleibe ich auch noch diese letzten Minuten, die mir bleiben, mit dir in der Leitung und höre dir zu, wenn du den Abspann liest.
Bleib ganz, ganz nah für den Abspann, Malte. Bleibt alle ganz nah. Call for Fiction ist ein Podcast vom Literaturhaus Berlin und Kabeljau und Dorsch. Produktion, Redaktion und Umsetzung Malte Abraham, Viktor Kümel, Chris Möller und Lara Sielmann. Moderation der heutigen Folge Malte Abraham und Chris Möller. Musik Sebastian Jürchen.